Wie verhalten wir uns als Gemeinde bei Schwierigkeiten? Wie verhalten wir uns als Gemeinde in dieser Corona-Situation? Es war vor 3 Wochen, da hatten wir hier noch einen vollen Saal. Und die Abschluss, etwa 200 Personen hier drin. Und ich hatte so die Vorahnung, dass das wohl der letzte Gottesdienst sein wird hier vor Ort. Und leider hatte ich recht. Und jetzt nach 3 Wochen bin ich wieder einmal da. Und ich freue mich über alle, die zugeschaltet haben. Ich predige heute auf Hoffnung hin, dass auch jemand mir zuhört zu Hause. Ja, wie geht's mit Corona weiter? Kommen noch weitere Einschränkungen auf uns zu? Die Zahlen haben sich bei uns ein bisschen stabilisiert. Nachbarländer machen ein bisschen mehr dicht wieder. Es ist sehr ungewiss. Wann dürfen wir uns das nächste Mal hier im Gottesdienst alle zusammentreffen? Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist auch gar nicht so die entscheidendste Frage. Viel entscheidender ist doch die Frage, was macht das alles mit mir? Das Corona-Zeugs, die Maßnahmen, was macht das mit mir? Und noch viel wichtiger, und wie verhalte ich mich jetzt in dieser Situation? Die ersten Christen waren im Grunde in einer sehr ähnlichen Situation wie wir, und ich glaube, wir können viel von ihnen lernen, und deshalb möchte ich heute mit euch einen Text betrachten aus Apostelgeschichte 4. Dürft gerne mit mir mitlesen. Ich werde diesen Text, Apostelgeschichte 4, 18 bis 33, jetzt nicht gerade einem Schnitt durchlesen, sondern in 3 Teile unterteilen. Und ich beginne mal mit den Versen 18 bis 23. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können sie ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte, denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Es ist ungefähr im Jahr 30, man hat Jesus gerade gekreuzigt und jetzt 2 seiner Jünger, die heilen einen Gelähmten im Namen eben dieses Jesus. Und das passt den Oberen nicht. Ich mache es mal ein bisschen spektakulär und sage, das passt dem Staat nicht. Klar, damals war es ein bisschen komplizierter mit Römer und Juden und so, aber einfach die Obrigkeit, die hatte da Mühe und deshalb haben die da die beiden verhaftet. Dann mussten die eine Nacht im Gefängnis verbringen, am nächsten Tag haben sie sie verhört und dann haben sie ihnen gedroht. Und dann haben sie gesagt so, ihr dürft nicht mehr reden im Namen von diesem Jesus. Lockdown, zumindest das, was ihnen droht. Man will die Gemeinde dicht machen. Sie dürfen nicht mehr über das Evangelium reden. Klar, bevor jetzt der eine sagt, ah ja, das ist wirklich so wie bei uns mit Lockdown und so, muss ein bisschen relativieren. Bei uns wollte man nie die Gemeinde dicht machen. Man hat uns nie verboten, das Evangelium zu verkündigen. Damals war es viel heftiger. Umso mehr können wir hier etwas von diesen Christen lernen, wie sie mit der noch viel heftigeren Situation umgegangen sind. So die Frage, wie verhalten wir uns, wenn es schwieriger wird, Gottes Auftrag auszuführen? Was machen Petrus und Johannes? Sie machen das einzig Richtige, sie gehen zur Gemeinde. Sie gehen zur Gemeinde und sagen es ihnen. Und dann beten sie. Und was sie da beten in den Versen 24 bis 30, wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Denn da können wir sehr viel daraus lernen für uns heute. Ab Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ich möchte jetzt aus diesem Text hier drei Punkte ableiten. Aus den Versen 28, 29 und 30 vor allem. Und ich meine, dass wir für unsere Situation da ganz, ganz viel lernen können. So, der erste Punkt: Unser Gott hat die Situation im Griff. Meine Vers 28 hat es in sich. Vers 28, da steht, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Heftig, oder? Gott hat das bestimmt. Für Gott gibt es nie etwas Überraschendes. Herodes, Pilatus, die Juden, die Obrigkeit, der Staat, Corona, konnten und können Gott nicht überraschen. Gott kommt immer zum Ziel. Uns hingegen kann manches überraschen. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr überrascht worden in diesem Jahr. Ihr wahrscheinlich auch. Oder wer hätte Anfangsjahr gedacht, dass wir als Gemeinden plötzlich die Reinheitsvorschriften so wichtig nehmen und man nur noch mit gewaschenen Händen in den Gottesdienst kommen darf? Oder wer hätte gedacht, dass wir einander mit Abstand begegnen und nicht mehr die Hand geben, obwohl gar kein Problem da ist? Ich meine, früher, wenn man sich nicht die Hand gegeben hat und auf Abstand ging in einer Gemeinde, war oft ein Problem da. Und heute machen das alle mit allen. Oder wer hätte gedacht, anfangs ja, dass wir wie eine Art Fasnacht veranstalten und jeder seine eigene Maske mitträgt? Und wer hätte gedacht, dass wir Gottesdienste aufzeichnen und ich noch zum Fernsehprediger werde? Wer hätte das anfangs ja gedacht? Also ich nicht. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich erinnere mich, wie ich mit Joshua Ende Februar im Auto saß und der Bundesrat hat gerade so gesagt, so Veranstaltungen bis 1000 sind jetzt 2 Wochen lang verboten, über 1000 sind 2 Wochen lang verboten. Dann fragt mich Joshua: Matthias, was denkst du, betrifft uns, dass das Gemeinde auch noch irgendein ist? Und ich: Nein, in 2 Wochen ist das wieder vorbei. Es hat mich überrascht. Und im letzten Jahr, guten halben Jahr, gab es so manches, worauf wir uns einstellen mussten, was wir kurz vorher noch nicht für möglich gehalten haben. Uns kann vieles überraschen. Gott aber nicht. Gott nicht. Sehen hier Vers 24. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Alles. Gott ist der Schöpfer von uns. Er hat alles gemacht, das heißt hier Herr, Despotes, der alles im Griff hat, was in dieser Welt geschieht. Gott kommt zum Ziel. Wir sagen vielleicht, oh, das alles schränkt mich so ein. Es schränkt uns so ein und Gott sagt, ich kann mir das locker leisten. Gott kann sich Verfolgung leisten bei den ersten Christen und auch heute noch. Und Gott kann sich anscheinend Corona leisten. Denn es verändert ihn nicht. Es verändert weder, wer er ist, wie er ist, was er tun kann und was er tun wird. Gott kommt zum Ziel. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Perspektive in Bezug auf die aktuelle Situation? Dass Gott alles im Griff hat. Dass er zum Ziel kommt. Ich glaube, wer diese Perspektive hat, wird auch in diesen Umständen, in denen wir jetzt drin sind, sich richtig verhalten können. Wenn wer diese Perspektive hat, der weiß, er ist in Christus. Wer in Christus ist, der baut sein Haus, sein Lebenshaus auf Felsen. Der hat wie einen Anker im Leben. Und auch wenn es stürmt, schüttelt es ein bisschen durch, aber man wird nicht weggespült. Wir haben einen Anker. Und es kommen immer wieder Stürme. Verfolgung ist so ein Sturm. Oder Corona. Oder auch sonst irgendeine Schwierigkeit. Und es stürmt. Aber wer in Christus ist, hat einen Anker. Jeder Mensch, der erkennt, ah Jesus, du hast ja für mich gelebt, du bist für mich gestorben, ich bekenne dir meine Sünden, ich bitte dich in mein Leben, sei du mein Herr, hat einen Anker im Leben. Darf ich ein bisschen provozieren heute Morgen? Ja, ich möchte heute ein bisschen provozieren. Ich glaube nämlich, dass wenn uns diese Perspektive fehlt, wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, dass wir einen Anker haben und fest gegründet sind, dann kann das sehr schnell zu einer geistlichen Schieflage kommen. Eine geistliche Schieflage kann zum Beispiel so aussehen, dass man den guten alten Zeiten nachtrauert. Sagt, ah, früher ohne Corona war alles so viel besser, alles einfacher, alles geordneter. Ich möchte kritisch fragen, war im Januar, Februar wirklich alles im Leben so geordnet auf dieser Welt? Alles so einfach? Auch für uns Christen? Manche sagen, ja, früher, vor 50, 60 Jahren war alles besser. Ja, es mag manches besser sein, aber alles? Oder manches besser gewesen sein, aber alles? War früher immer alles besser? Jemand sagte mal, wir leben heute im ersten Jahrhundert, seit dem ersten Jahrhundert, das wieder so ist wie das erste Jahrhundert. Ich muss vielleicht noch einmal sagen. Wir leben heute im ersten Jahrhundert, seit dem ersten Jahrhundert, das wieder so ist wie das erste Jahrhundert. Was meint das? Die Christen damals, die hatten eine unchristliche Umgebung. Das war heidnisch, das war gottlos. Da war nicht Jesus im Zentrum. Und ich meine, wir leben heute in der Schweiz auch wieder in so einer nachchristlichen Umgebung, in einer heidnischen Umgebung, in der Gott keine Rolle spielt. Und deshalb erstaunt es mich nicht, dass wenn der Bundesrat Verordnungen erlässt, dass er da nicht gerade als erstes an die Christen denkt. Wir spielen keine Rolle mehr. Wir leben im ersten Jahrhundert, seit dem ersten Jahrhundert, das wieder so ist wie das erste Jahrhundert. Aber wir haben einen Anker in Christus und wir dürfen wissen, auch heute, Gott hat alles im Griff. Er kommt zum Ziel, auch mit uns. Eine zweite mögliche Schieflage ist, dass man plötzlich in Endzeitpanik verfällt. Und plötzlich werden da apokalyptische Horrorszenarien heraufbeschworen und staatliche Behörden werden plötzlich zu Handlanger des Antichrists und Maßnahmen, die uns Menschen eigentlich schützen sollen, werden als Endzeitdiktatur gebrandmarkt, gegen die man sich zur Wehr setzen muss. Ich meine, das ist eine Schieflage. Und ich erlebe dann Christen, die sich auch aktiv oder passiv dagegen wehren. Aktiv, indem sie demonstrieren, passiv, indem sie sich einfach nicht an die Maßnahmen halten und einfach gerade zum Trotz keine Masken anlegen oder wie auch immer. Wenn so der Anker fehlt, kommt sehr schnell zu einer geistlichen Schieflage. Und ich möchte jetzt schauen, was machen denn die ersten Christen da? In ihrem Lockdown des Evangeliums. Wir lesen da nichts von, ach, wenn es doch wieder so wäre wie früher. Wir lesen auch keine Aufrufe zu Demonstrationen und die verfallen auch nicht in Endzeitpanik, obwohl Jesus kommt bald ist ja ein schöner Wunsch und die haben damals noch mehr wahrscheinlich auf Jesus gewartet als wir heute. Sie verfallen nicht in Endzeitpanik. Stattdessen, muss ich wieder zurückgehen, okay, stattdessen loben sie Gott. Sie proklamieren. Ich meine, es ist genau das, was von jedem Christ gefordert wäre. Von uns als Gemeinde, dass wir Gott anbeten, dass wir sagen, hey Gott, du hast alles im Griff. Du bist der Herr, du hast uns geschaffen. Du hast alles im Griff. Proklamieren, loben. Jetzt muss ich wieder drehen. Immer noch nicht. Übrigens gilt das nicht nur für Corona. Vielleicht könnte ja sein, dass Corona dich gar nicht so sehr tief im Innersten beunruhigt. Aber vielleicht hast du in diesem Jahr etwas anderes erlebt, was sehr schwer war. Vielleicht ist jemand gestorben in deinem Umfeld, der dir ganz nahe war. Vielleicht ist eine schwere Krankheit bei dir ausgebrochen in diesem Jahr. Unheilbar. Oder vielleicht bist du arbeitslos geworden in diesem Jahr. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit deinen Nachbarn, deinen Verwandten, deinen Arbeitskollegen. Oder in deiner Ehe, deiner Kindererziehung gibt es massive Probleme. Du hast gemerkt, ich habe einfach den falschen Mann, die falsche Frau geheiratet. Ach, da haben wir so einen Fehler gemacht und überlegst dir, dich zu trennen. Oder sonst irgendwie etwas. Ich will das auf keinen Fall verharmlosen, was du da erlebst. Übrigens möchte ich auch Corona nicht verharmlosen und die Maßnahmen und was das mit uns macht. Aber ich möchte uns die richtige Perspektive geben. Gott hat alles im Griff, auch in deinem Leben. Er hat alles in seiner Hand und er kommt zum Ziel. Und weißt du, Gott hat dich, Gott hat uns, seine Kinder, unendlich lieb. Unendlich lieb. Das ist der erste Punkt, den wir da lernen können von den Christen. Gott hat alles im Griff. So, und jetzt kommt der zweite Punkt. Der Auftrag ist immer noch der gleiche. So, wieder rüber, Kumpel. Vers 24 bis 28 hat keine einzige Bitte. Also ich habe keine gefunden. Mit Vers 29 kommen die ersten Bitten, die da ausgesprochen werden. Es sind zwei. Und die erste Bitte lautet, Vers 29, Herr, sieh an, ihr drohen. Bitte Gott, schau, wie die uns drohen. Was sie nicht sagen ist, oh Gott, ist doch alles nicht so schlimm. Doch, ist wirklich sehr schlimm. Auch wenn wir Schweres erleben, wir müssen nichts relativieren. So. Es ist wirklich schlimm. Sie an ihr drohen, wie die es uns Leben schwer machen. Wir können sagen, Corona, so mühsam. Wie die Maßnahmen uns das Leben schwer machen, wirklich. Also ich muss sagen, ich finde das schon mühsam, dass man da Abstand halten muss untereinander. Mega mühsam. Dass die Versammlungen begrenzt sind, mega mühsam. Und die Masken, wer mich kennt, weiß, das ist absolut nicht mein Ding. Ja, also, das ist schon mühsam. Gott, sieh an, wie all das mühsam ist. Sieh an ihr Drohen, sieh, oder vielleicht deine Schwierigkeiten. Gott, schau, wie ich leide. Wie das mühsam ist. Schwer. Und das zweite Bitte. Gib deinen Knechten, dass das endlich wieder aufhört, das mühsame Zeugs. Dass sie aufhören zu drohen, dass sie tot umfallen, dass eine neue Regierung kommt. Nein. Die beten nicht gegen Probleme. Die beten, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Und jetzt muss ich ehrlich sein mit euch. Wenn ich da gebetet hätte, so gut wie ich mich jetzt kenne, ich hätte wahrscheinlich gegen die Probleme gebetet. Also zumindest bete ich sehr oft gegen Probleme. Schau mal Gott, das, nimm das weg. Mach das, komm und so. Und ich stelle hier fest, die beten nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Die beten nicht dafür, dass sich die Umstände ändern. Sie beten dafür, dass sie in diesen Umständen Gottes Auftrag ausführen können. Wisst ihr, nicht das Problem ist das Problem, können wir hier lernen. Nicht das Problem ist das Problem, sondern das Problem ist, was das Problem mit uns macht. Vor einigen Jahren habe ich in den sozialen Medien so einen Spruch entdeckt. Die sozialen Medien sind ja voll so mit so positiven Denkensprüchen so. Und einer dieser Sprüche da, der lautete ungefähr so, zu 10% besteht dein Leben aus dem, was dir widerfährt und zu 90% aus dem, wie du darauf reagierst. Nun, dieser Spruch ist mir geblieben und ich meine heute, es hat sehr viel Wahres an dieser Aussage. Denn unter dem Strich erleben wir alle immer wieder Schwierigkeiten und auch schönere Momente. Manche natürlich quantitativ vielleicht unterschiedlich, viel Schweres oder Schönes. So. Aber letztlich ist unser Leben ähnlich. Und unser Glück, unsere Zufriedenheit hängt nicht damit zusammen, was wir erleben. Zumindest nicht primär. Sondern hängt damit zusammen, wie wir darauf reagieren, auf das, was wir nicht verändern können. Wie reagieren wir darauf? Und wir lernen hier, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist, was das Problem mit uns macht. Und Corona ist wirklich ein Problem. Aber eben nicht das Problem an sich. Corona ist nicht das Problem, sondern was Corona mit uns macht. Corona kann für uns zum Problem werden. So muss ich es sagen. Das Problem ist, wenn Corona es hinkriegt, dass Christen aufhören zu reden. Das ist ein Problem. Und ja, ich meine, es ist ja schon gemütlich, oder? Wenn man am Sonntagmorgen ausschlafen kann und dann verschlafen im Pischi auf dem Sofa oder im Bett den Gottesdienst erleben kann. Also ich habe oft gehört im letzten, vor einem halben Jahr, das ist noch gemütlich so, oder ist noch gemütlich gsi, dann im Rückblick. Keine Mutter, kein Vater von kleinen Kindern hat mir das gesagt, die finden das alle mühsam. Aber wenn man dann die schwierigste Phase der Kinder mal hinter sich hat, dann ist das schon noch gemütlich, oder so, zu Hause. Aber wisst ihr, die Gefahr des gemütlichen Christseins ist, dass man ungefährlich wird. Dass man nichts mehr riskiert. Sagt, ja, gemütlich. Und man sich nicht mehr angreifbar macht, indem man zu Jesus steht. Das Evangelium verkündigt. Manche sagen auch, ja, im Moment will eh niemand und so, man muss ja Abstand halten und so. Ja, ich glaube, in dieser heutigen Zeit, in der alles so voller Panik und Angst und Negativem ist, braucht es doch umso mehr die gute Botschaft. Hoffnungsbotschaft. Oder ein zweites Problem ist, viele Christen haben angefangen zu reden über Corona und reden nur noch über Corona. Und sicher ist es nicht schlecht, wenn man sich Gedanken macht über die Maßnahmen und die Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit und so. Das ist in einem freiheitlichen, demokratischen Land auch durchaus angezeigt, dass man sich darüber Gedanken macht. Die Frage ist, wer genau und wer am Schluss entscheidet. Ich meine, es ist einfach zu beurteilen, wenn man keine Verantwortung hat für 8 Millionen Menschen. Es staunt mich nicht, dass einer der Gesundheitsminister, der die schärfsten Maßnahmen verordnet hat, ein sehr, sehr gläubiger Christ ist. Ich kann mir vorstellen, wenn er nicht in dieser Verantwortung wäre, würde er es vielleicht mühsam finden, so eine Entscheidung. Man sich nicht mehr treffen darf als Gemeinde. Wenn man diese Verantwortung hat, ändert das vielleicht so manches. Ich habe den Eindruck, dass manche Christen so über Corona reden, dass das Evangelium keinen Platz mehr hat. Ein Berufskollege hat letztens in einer Predigt gesagt, manche Christen können nicht mehr über das Evangelium reden, weil sie zu lange, zu laut, zu wenig anständig über Corona-Maßnahmen gesprochen haben. Ich meine, das stimmt. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn man nur noch über Corona und das Zeugs redet, steht man in der Gefahr, dass man keinen Platz mehr hat, über das Evangelium zu reden. Und das Zweite ist, wenn wir so reden, hört man uns nicht mehr zu. Man will gar nicht mehr auf anderes hören, weil man uns nicht mehr ernst nimmt. Als Christen aber sollten wir reden. Wirklich, wir sollten reden, aber unsere Kernkompetenz ist doch nicht Corona. Unsere Kernkompetenz als Christen ist Christus. Hoffnungsbotschaft. Wir sind Hoffnungsträger. Wir haben die beste Botschaft. Und als Christen haben wir ein wunderbares Vorrecht. Wir sehen nämlich tiefer und wir wissen, Gott hat alles im Griff, auch in dieser Zeit. Und wir sehen weiter und wir wissen, am Ende kommt alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Aber am Ende, das sagt uns doch die Bibel, sonst lest mal den Schluss, das ist wie so ein Spoiler für uns als Christen. Am Schluss kommt alles gut. Wunderbar. Wir sehen tiefer, wir sehen weiter. Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn uns das Problem vom Auftrag abhalten kann. Unser Auftrag ist immer noch der gleiche, die Verkündigung des Evangeliums. Und jetzt noch etwas Drittes, was wir lernen können. Gott muss das Wort bestätigen. Das letzte Anliegen, das da die Christen damals formulieren, Vers 30 ist, strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wir brauchen Wunder von Gott. Wisst ihr, durch Krisen kann man immer etwas lernen. Immer. Ich frage dich mal, was hast du schon gelernt im letzten halben Jahr für dich persönlich? Durch Krisen kann man immer etwas lernen. Was können wir lernen als Gemeinde? Wahrscheinlich so manches. Haben wir so gedacht, wir können vielleicht im Moment wieder einmal lernen, dass Gemeinde gar nicht nur aus Veranstaltungen besteht. Oder dass Gemeinde mehr ist als Veranstaltungen. Vielleicht können wir in dieser Zeit lernen, es geht um mehr als Events. Und ein Gottesdienst ist ja so ein Event, so eine Veranstaltung. Und ich bin ganz der Meinung, wir müssen und wir sollten Veranstaltungen machen. Es ist auch wichtig nach Hebräer 10, 25, dass wir uns versammeln. Ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir Orte schaffen, wo wir das Evangelium verkündigen. Aber entscheidend ist dann, dass Gott das Wort bestätigt. Wisst ihr, wir können ganz viel veranstalten. Exzellente Gottesdienste durchführen, machen. Aber wenn Gott nicht spricht und nicht wirkt, ist alles für Katz. Dann können wir hier einen riesen Aufwand betreiben und es ist für nichts. Wir können vielleicht in dieser Zeit lernen, dass auch wenn in einer Gemeinde nicht viel läuft, doch bei den Menschen ganz viel gehen kann. Die Kraft der Gemeinde misst sich nämlich nicht am Angebot der Gemeinde. Die Kraft einer Gemeinde misst sich auch nicht an der Größe des Gottesdienstbesuchs. Die Kraft einer Gemeinde misst sich daran, an dem, was Gott tut, an seiner Kraft. Ich sage es immer wieder, nicht die Größe einer Gemeinde ist entscheidend, sondern ob die Gemeinde ihr Erlösungspotenzial ausschöpft. Oder nicht. Es gibt kleine Gemeinden, die haben eine größere Kraft als größere Gemeinden. Nicht automatisch. Die Frage ist nicht, wie groß ist die Gemeinde, sondern schöpft die Gemeinde das Erlösungspotenzial aus, das Gott in sie hineingelegt hat. Und das geschieht nur dann, wenn Gott Wunder tut. Zeichen tut, Heilungen, was auch immer, wenn wir sehen, Gott wirkt. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir beten, Gott, streck deine Hand aus. Mach etwas. Wirke du. Den 9 Jahren, in denen ich jetzt hier Pastor sein darf oder hier wirken darf, zuerst als Jugendpastor, dann als Kandidat, jetzt als Pastor, muss ich sagen, in diesen 9 Jahren war so das Schönste immer dann, wenn ich wieder daneben stehen konnte und Gott hat gewirkt. Und ich dachte, wow, das konnte man ja nicht machen, konnte man nicht planen. Wow, danke Gott. Soli Deo Gloria, dir allein die Ehre. Und das wünsche ich mir noch viel mehr, auch für die Zukunft. Auch in dieser jetzigen Zeit. Dass wir wieder daneben stehen können und Gott wirkt. Betet ihr mit mir mit, dass Gott seine Hand ausstreckt? Sehr Großes tut? Vielleicht am nächsten Mittwoch, am Gebetsabend. 30 dürfen kommen, andere können sich auch zu Hause noch versammeln. Wir schalten die Gebetsanliegen wieder auf. Wir beten. Gott, streck deine Hand aus. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Heilung durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Oh, ich war so ermutigt, letzten Dienstag, der Glaubensgrundkurs gestartet.
Remo und Tom führen den durch und sie haben mir dann gesagt, sie haben 10 Anmeldungen. Wie aus dem Nichts haben sich noch welche angemeldet. Ich stehe daneben und sage, wow, danke Gott, dir allein die Ehre. Und jetzt wollen wir schauen, was du wirkst. Es kommt auf dich an. Unsere Aufgabe ist es, das Wort zu verkündigen. Gottes Aufgabe ist es, mit Kraft zu wirken. So, ich fasse mal zusammen die 3 Punkte, was wir daraus lernen können. Zuerst einmal, unser Gott hat die Situation im Griff, auch heute. Der Auftrag ist immer noch der gleiche. Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn das Problem uns vom Auftrag wegbringt. Und die ersten Christen wussten, Gott muss das Wort bestätigen. Das können wir vielleicht neu lernen wieder. Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir machen, als vielmehr, was Gott macht. Geben wir als Gemeinde Gott die Gelegenheit zu wirken? Und jetzt möchte ich zum Schluss meiner Predigt noch einen dreifachen Wunsch anfügen. Mein Wunsch, den finden wir in den Versen 31 bis 33. Ja, ich habe es hier eingeblendet. Der erste Wunsch in Vers 31. Genau da. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Oh, das wünsche ich mir für uns, dass wir Freimut bekommen. Zweiter Wunsch. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Mein Wunsch ist, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Wie schön wäre es doch, wenn Corona uns zusammenbringt zum Beten und nicht auseinander treibt. Wisst ihr, in einer Gemeinde darf man unterschiedlicher Meinung sein über die Maßnahmen, Sinnhaftigkeit und wie man das Ganze bewertet. Wir sind ja nicht zusammen als Gemeinde, weil wir politisch alles gleich sehen. Wir sind zusammen als Gemeinde, weil Jesus Christus uns vereint. Und deshalb habe ich mich vor gut einem halben Jahr entschieden, ich möchte Christus zu meinem Thema machen in den Predigten und nicht Corona. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir Jesus Christus zum Thema machen und nicht Corona. Bei uns soll es um Christus gehen, nicht um Corona. Und mein dritter Wunsch noch, Vers 33, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Oh, wie schön, wenn Gott große Kraft gibt, wenn er große Gnade schenkt, unserer Botschaft Kraft verleiht. Liebe Gemeinde, jetzt erst recht. Unser Auftrag bleibt der gleiche. Ich möchte beten. Jesus Christus, vielen Dank für das Beispiel, das Vorbild dieser ersten Christen, Petrus und Johannes und wie die alle hießen. Und wir können so viel lernen von denen. Die hatten es viel, viel schwerer noch als wir, deinen Auftrag umzusetzen. Und ich staune, wie sie sich getroffen haben, um zu beten und wie sie einfach proklamiert haben, du hast alles im Griff. Jesus, du hast auch heute bei uns alles im Griff. Auch wenn wir das Ende noch nicht so ganz kennen. Aber am Ende kommt alles gut. Du hast alles im Griff. Und Jesus, unser Auftrag bleibt der gleiche. Bitte hilf uns, diesen Auftrag auszuführen. Schenk uns Kreativität, neue Möglichkeiten. Jesus, wir wissen, letztlich kommt alles auf dich an. Dein Wirken, deine Kraft. Und Jesus, so habe ich so den Wunsch, dass du uns Freimut schenkst. Ich habe den Wunsch, dass wir als Gemeinde ein Herz und eine Seele sein dürfen. Auch wenn wir gewisses unterschiedlich bewerten. Und es ist mein Wunsch, dass du mit großer Kraft dein Wort bestätigst und wir so wie daneben stehen dürfen und staunen, was du tust. Amen.